Frankenquaff mit Andreas Pabst. Heimat, Dialekt und Menschen. Der Podcast über Herrgott und die Welt. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat bei Spotify, Apple, Google und überall, wo es halt nur Podcasts gibt. Einen wunderschönen guten Morgen an die Frühstückstische, würde ich jetzt einmal wieder sagen, beim Frankenquaff Podcast über Heimat, Dialekt und Menschen. Und heute gehen wir tatsächlich einmal wieder tief ins Herzen von Franken, und zwar nach Erlangen. Wir haben heute einen politischen Gast dabei. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist, Walter Nussel. Und jetzt erst schon mal einen schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Andreas. Hallo, servus.
Du wohnst nur in Erlangen oder kommst aus Erlangen?
Ich bin in Erlangen geboren, wohne natürlich in Herzogenaurach, Ortsteil Burgstall.
Also aber trotzdem noch Landkreis, alles wunderbar, schön. Hast die Umgebung quasi nicht wirklich verlassen?
Noch nie, außer dass ich halt in München arbeite oder ja, in München meine Tätigkeit als Abgeordneter, und sonst bin ich wieder daheim dann im Stimmkreis, im Landkreis unterwegs, um für die Menschen hier vor Ort ansprechbar zu sein.
Jetzt hast du gerade auch schon Abgeordneter erwähnt. Das heißt, MDL, die Abkürzung für all diejenigen, die jetzt sagen, was ist MDL? Das heißt ja Mitglied des Landtags. Was genau machst du da?
Also Mitglied des Landtags, das heißt, wir sind in der Legislativen. Wir machen im Prinzip ja die Gesetze als Abgeordnete, die wir natürlich alle vorberaten und so weiter in verschiedensten Ausschüssen. Und zusätzlich ist man schon verantwortlich auch für seinem Landkreis, dass wir die Themen, die im Landkreis an einen herangetragen werden, dann mit nach München in die verschiedenen Behörden, Ministerien nimmt, dort bearbeiten lässt und dann wieder versucht, für seine Bürger vor Ort Lösungen zu finden oder Antworten zu finden, wo sagen, ja, da haben wir Probleme und da bräuchte man Unterstützung.
Das heißt also, du pendelst aber wahrscheinlich relativ oft zwischen München und Erlangen?
Ja. Bei mir ist es so, ich habe ja dann noch die Zusatzfunktion als Bürokratieabbaubeauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Ja. Das heißt, ich habe neben der normalen Abgeordnetentätigkeit die Zusatzaufgabe, und deswegen habe ich auch Büros in München und Nürnberg und Erlangen und muss da schon viel pendeln und natürlich auch in ganz Bayern unterwegs sein, denn diese Thematik betrifft ja das, den ganzen Freistaat Bayern.
Jetzt habe ich im Vorfeld auf Instagram gesagt, dass wir das Interview haben, und da kamen einige Fragen, die habe ich jetzt auch mal gesammelt, und da geht's auch tatsächlich um zum Beispiel das Thema Bürokratieabbau, weil ich glaube, Bürokratie haben wir in Deutschland ja genug. Ich glaube, da kannst du ja zustimmen, gerade weil du ja sagst, dass du für den Abbau zuständig bist. Aber wie muss man sich das vorstellen? Was genau hast es denn, Bürokratieabbau? Sagst du weniger Formulare oder wie gehst du denn da vor?
Also da haben wir jetzt in Bayern, ich mache das jetzt seit über 6,5 Jahren, einen eigenen Weg gesucht. Ich habe einen Praxischeck eingeführt. Das heißt, wenn ich einen Termin mache, ob in München, in einem Ministerium oder draußen vor Ort, dann müssen die Ministerien auch kommen, die ich der Meinung bin, die sind da beteiligt, sind oft übergreifend. Und dann aus diesen Gesprächen oder vor Ort Termin versuche ich dann ein Fazit zu ziehen, nachdem wir den Sachstand analysiert haben, und dann eine Empfehlung an die Staatsregierung, an den Ministerpräsidenten für eine Verbesserung dieses Sachverhalts. Weniger Bürokratie oder das, was schneller gehen soll, das, was leichter gemacht werden soll für den einzelnen Bürger. Und so versuchen wir da Bürokratie entgegenzuwirken und abzubauen, aufzuhalten oder eben zu verbessern.
Und gibt es da Dinge, die überhaupt nicht laufen, wo du sagst, da kämpfen wir eigentlich schon seit 6 Jahren und irgendwie, das klappt nicht, weil da sind wir zu sehr in den Strukturen drin? Und gibt's was, wo du sagst, jawohl, das haben wir schon geschafft, dass wir jetzt weniger Bürokratie haben?
Also, wir haben natürlich schon einiges geschafft, weil wir sagen, da gab's Verbesserungen oder das ist etwas leichter. Das war zum Beispiel die Soforthilfe bei Corona. Da habe ich das Soforthilfeprogramm mit begleitet, dass es überhaupt zum Laufen kam. Das war also so, und so gibt's viele Dinge, wo ich Förderanträge, wo wir dran sind, wo wir dann versuchen, das zu vereinfachen, bis hin, dass ich an Merkblätter rangehe, oder ich hatte ja einen Erfolg beim Einzelhandel. Das heißt, wenn im Einzelhandel oder in der Gastronomie digitale Kassen, die da vorhanden sind, für die Anwendung, dass kein Fehler passiert, haben wir einen Leitfaden entwickelt, damit die Servicekraft, die Kassiererin weiß, wenn sie sich da danach hält, dann begeht sie keinen Fehler und später hat der Geschäftsführer kein Problem beim Finanzamt.
Ja, klar, weil Finanzamt, Bürokratie, ich glaube, es gibt kein besseres Beispiel, ne?
Also das ist ein so ein Thema. Und dann gibt es natürlich Sachen, wo ich nicht verzweifle, aber wo ich versuche, das in die Köpfe zu bringen.
Und was denn zum Beispiel? Wo könnte man fast verzweifeln?
Wir müssen versuchen, weg von der 100% Sicherheitsdenke. Das heißt, wir werden es nicht schaffen mit 100% Sicherheitsdenken und nur so viele Richtlinien, Verordnungen, dass nichts mehr passiert. Es wird immer irgendwelche Unglücke und Vorkommnisse geben. Und da werbe ich dafür, dass wir da wieder mehr Selbstverantwortung, mehr Freiheit den Menschen geben, ob im Ehrenamt, im gewerblichen Bereich, eigentlich in jedem Lebensbereich und auch im sozialen Bereich, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern und so weiter. Dass wir wieder den Menschen mehr Kraft geben für die Aufgabe, wo sie eigentlich ausgebildet sind oder irgendwie was vorwärts bringen wollen und weniger Bürokratie und weniger angstgetriebene dann Verordnungen, Richtlinien, die generiert werden. Und das ist, glaube ich, eines der zentralen Punkte bei uns im Land, wo wir alle Behörden, ministeriumsübergreifend, Institutionen, nachgelagerte Behörden, die müssen das mehr leben, besser verstehen, dass sie keine Angst haben müssen, wenn es keine vorsätzlichen Maßnahmen nehmen, wo Vorsatz im Spiel ist, dann passiert ihnen auch nichts.
Jetzt ist das ja wahrscheinlich, wenn du sagst Verantwortung, jetzt ist es ja auch viel, dass man dann wahrscheinlich glaubt aus der Politik raus, man muss die Menschen schützen und vor dem schützen und vor dem nur und so weiter, sonst gäbe es ja die ganzen Regelungen, Verordnungen und sowas nicht. Das muss ja dann eigentlich, kann das Landesebene ändern oder muss das dann eigentlich auch nur dazu in die Bundesrichtung dann dazu und vielleicht sogar EU, weil da kommen ja auch noch mehr Richtlinien und Regeln dazu?
Das ist richtig, also das sind alle Ebenen, aber es gibt auch Ebenen, wo wir im Land was ändern können. Mhm. Ich nehme mal zuletzt jetzt, der Bauminister hat jetzt auf meine Empfehlung hin das unterschrieben, die Garagenverordnung. Das heißt, für Parkhäuser, Garagen gibt es eine Vorschrift, die ist ewig alt, bestimmt 30 Jahre, dass 20 Lux Ausleuchtung, also die Beleuchtung in einem Parkhaus muss 20 Lux, ist der Vorschrift, ausgeleuchtet werden. Nun haben wir auf, weil der Flughafen München zu mir kam, haben das in einem Praxischeck durchexerziert, mit Gutachten noch hinterlegt und so weiter. Und wir haben jetzt auf meine Empfehlung hin, wird jetzt auf 15 Lux runter reduziert. Das heißt, bis auf die Frauen- und Behindertenparkplätze sowie Rettungswege können wir 15 Lux ausleuchten.
Weil es halt einfach leichter geht dann, ne?
Nein, so das ist eine wahnsinnige Energieersparnis.
Okay.
In der Flughafen München spart jährlich 2 Millionen Euro dadurch.
Das heißt, wahnsinnige Energieersparnis, das ist ja auch eins der weiteren Punkte, für die du stehst, laut deiner Internetseite, ne? Also Energie hast ja auch noch mit dabei und halt Nahrung, Wasser und sowas. Das heißt, also das ist ja dann Dinge, du vereinst das ja. Du vereinst Bürokratieabbau und Energien, jetzt bei diesem Projekt zum Beispiel. Aber gehen wir mal in die Richtung Energie. Da ist ja momentan ziemlich viel los. Du sagst selber, Forschung und Innovation statt reiner Verbote und Einschränkungen. Wie stehst denn du denn dann zu dem Klimadebatten, zu den Klimaklebern, Heizungsgesetze und sowas, weil das ist ja alles gerade im Moment ein Thema, da kommt man ja gar nicht drum rum, oder?
Also man muss es etwas differenzieren. Jetzt nehmen wir mal das Heizgesetz. Das war von Grund auf ein handwerklicher Fehler von der Bundesregierung. Mhm. Und die haben jetzt auch gelernt, die nehmen jetzt auch unseren Praxischeck aus Bayern, den sie jetzt
kopiert
haben und wollen jetzt zukünftig, wenn Gesetze gemacht werden, die auch vorher am Praxischeck unterziehen. Mhm. Ich habe jetzt schon mit denen Kontakt aufgenommen, die sind noch nicht ganz so weit wie wir, weil sie es noch nicht so übergreifend machen. Sei es drum, die lernen da auch noch. Aber also wichtig ist, dass man solche Dinge dann einfach aus der Praxis anpacken. Und insgesamt Klimawandel, ja, da haben wir natürlich Probleme, wo wir das ein oder andere verbessern müssen. Aber mein Antrieb ist, nicht so ideologisch das anzugehen, sondern mit Sachverstand, mit auch umsetzbaren Mechanismen. Und ganz wichtig ist, wir haben auf der ganzen Welt im Moment eine Krise, eine Wirtschaftskrise, Energiekrise und so weiter. Mhm. Und wir müssen aber aufpassen, dass wir uns nicht so sehr einengen, dass wir uns als Freistaat Bayern, als Deutschland abhängen. Das heißt, es muss schon möglich sein, Arbeitsplätze hier auch zu halten, damit wir unseren Wohlstand aufrechterhalten können. Bei all dem, was wir beim Klimawandel auch versuchen müssen, entgegenzutreten.
Das ist ja momentan aber ja sowieso gerade schwierig. Man hat ja nicht nur die, du sagst jetzt gerade Wirtschaftskrise und Klima und sowas mehr. Ich habe das Gefühl, man hat ja bloß nur Krisen um sich rum. Ne? Dann gibt's ja jetzt auch die Inflation, die nicht so ganz gut ist. Jetzt habe ich heute wieder gelesen, dass so die Bauprojekte oder die Immobilienentwickler, dass jetzt die auch nicht mehr so auf dem besten Stand sind. Jetzt, wenn du sagst, so Wohlstand erhalten, was sind denn dann drei Punkte, wo du sagst, jawohl, also da müssen wir sofort ran, weil wenn wir das nicht machen, dann wird's halt ein wenig eng, sogar in Franken und Bayern, in Deutschland, völlig wurscht wo. Gibt's da was, wo du sagst, da müssen wir ran?
Also wir müssen ran an bezahlbarer Energie. Wir müssen schauen, dass wir das bezahlbar haben. Wir müssen schauen, dass die Grundversorgung aufrechterhalten wird, damit Energie auch immer vorhanden ist.
Sehen wir da gerade ein Problem? Also ja. Kennt da ans Kommen?
Ja, nachdem die drei AKWs jetzt auch noch abgeschalten wurden, es gibt ja Zeiten, wo kein Wind und keine Sonne ist, und trotzdem muss die Energie ja vorhanden sein, dann sind wir aufs Ausland angewiesen, dann haben wir die Leitungsnetze, die unbedingt ausgebaut werden müssen, sowohl überregional wie regional, dass wir auch den Strom wegbringen von Windrädern und von Photovoltaikanlagen und Biogasanlagen. Also, da gibt es schon viel zu tun. Ganz wichtig ist die Grundversorgung in der Gänze. Also ob das jetzt Energie ist, ob das Essen ist, Nahrung, ob das Wohnen ist, ob das Arbeiten ist und die Sicherheit. Das sind diese Grundversorgungsdinge, die müssen wir unbedingt noch mehr in Augenschein nehmen und alles dran setzen, dass wir diese Grundversorgung für unsere Bevölkerung aufrechterhalten.
Ja, sonst geht's auch in allen anderen Richtungen ja dann bergab, kann man eigentlich sagen, ne?
Ja.
Ich meine, du hast jetzt ja auch Wohnen und Bauen gesagt, oder generell Grundversorgung, bei dir auf der Website steht Wohnen und Bauen auch nur mit dabei. Wie sieht denn das aus jetzt dann so, wenn man sagt, na ja, jetzt gerade so mit dem Wohnungsbau und sowas und was kann man da machen, dass man jetzt sagt, wirklich mehr Bauer und sowas, weil die Zinsen sind ja hoch. Dann die Auflagen sind ja auch nicht gerade wenig. Und wenn jetzt, sagen wir mal, jemand herkommt und sagt, ich würde jetzt gerne ein Häusler bauen, so einfach ist ja gar nicht mehr, oder?
Ja, es sind viele Hürden, die da aufgebaut wurden. Das ist jetzt wieder auch teilweise EU, teilweise Bund, teilweise wir selbst. Fangen wir mal an von einer Finanzierung von einem Haus. Wir haben jetzt, die Staatsregierung hat gesagt, der Ministerpräsident, wir wollen jetzt Zinsen übernehmen. Also bis zu einem Einkommen von 102.000 Euro pro Ehepaar. Kannst du, wenn du da einen Antrag stellst, übernimmt der Staat 3% der Zinsen. Also wenn der Zinssatz 4% sind, würde der Staat 3% übernehmen.
Okay.
Und das kann schon mal ein großer Sprung sein, dass der eine oder andere sagt, jetzt kann man doch Eigentum schaffen und damit auch versuchen.
Auch dann auf die 10 Jahre oder länger? Weil ich meine, wenn die Zinsbindung 10 Jahre läuft, ne? Momentan haben wir ja dann auch so manche, die sagen, jetzt können wir auf Kaufrausch gehen, weil sich die Leute das nicht mehr leisten können, weil es ja nach oben geht. Ist das auf die Dauer limitiert dann?
Ich kann es noch nicht genau sagen, das ist noch in der Ausarbeitung. Das ist halt angekündigt worden vor einer Woche. Wie das jetzt genau ausgestaltet wird, ist im Moment in der Endabstimmung. Aber weil das da ist, dann wird das natürlich auch nach außen transparent gemacht. So, jetzt haben wir Finanzierung eventuell. Dann sucht man Grundstück. Da haben wir dann die ganzen Auflagen, die zusätzlich kommen. Da muss man auch mal überlegen, können wir das auf Dauer, dass es alles, was ich da vorschreibe, vom Emissionsschutz, vom Grünbereich, von Energieausstattung vom Haus, was ist da alles vorgeschrieben? Mhm. Also da sind schon auch viele Dinge, die dann auch natürlich dazu führen, dass das die Kosten treibt. Und auch das Umsetzbare. So. Dann hat man das eventuell, dass man sagt, jetzt habe ich eine Planung, ein Grundstück, dann geht es um den Bodenaushub. Da habe ich eine andere Meinung wie das Umweltministerium, weil ich sage, auch hier gilt für mich mehr Freiheit, mehr Selbstverantwortung. Und wenn durch die Erdgestehung belastete Böden da sind. Also wir haben Bereiche, da sind ganze Landkreise mit Arsen belastet, okay, aber durch die Erdgestehung und nicht durch Menschenhandeinwirkung. Dann muss dieser Boden doch, wenn ich den irgendwo anders hin verbringe und nicht anreichere, auch dort abgelagert werden können, ohne diesen Wahnsinnsaufwand von Gutachten und nochmals Beprobung und so weiter. Mhm, also ich will keinen Boden verseuchen, um Gottes Willen, aber ich will einfach dafür werben, auf ein gewisses Normalmaß das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. So, wenn wir das haben, dann...
dann geht es ja auch noch weiter.
Dann geht es weiter, dass ich sage, ich brauche natürlich die richtigen Firmen und so weiter. Ja. Dass wir da unsere Handwerksfirmen vor Ort natürlich auch im Blick haben wollen, dass wir die stärken, dass wir denen dann letztendlich, jetzt kommen wir wieder zu meinem Thema Bürokratie, ja, Entlastung geben, dass wir denen auch hier gewisse Freiheiten geben und wieder mehr Selbstverantwortung. Also das ist insgesamt ein weites Feld und da hoffe ich, dass ich mit meiner Arbeit, wenn mir die Leute das Vertrauen wieder schenken, dann weiterhin in München da das eine oder andere verbessern kann.
Das ist tatsächlich auch überleitend zu einer anderen Frage auf Instagram, was das Thema Erlangen, München und sowas angeht. Wolltest du das schon immer wann? Wolltest du schon immer Politiker wann? Und vor allen Dingen, als das dann ja in Erlangen und Umgebung angefangen hast, war dann auch schon immer das Ziel, in nach München zu gehen? Und ein anderer wollte dann nur wissen, wie schaut es denn mit Berlin aus?
Also, das ist eigentlich ist es so entstanden, wie bin ich überhaupt in die Politik gekommen? Ich bin 1988 Feuerwehrkommandant geworden, der jüngste in ganz Bayern damals.
Jawohl.
Und dann kam der damalige Bürgermeisterkandidat Hans Lang, 89, zu mir und hat gesagt, ob ich nicht auf die Liste gehe bei ihm und für den Stadtrat zu kandidieren.
Und das heißt, deine Eltern waren jetzt auch nicht politisch aktiv und nichts?
Nein, nichts. Ich war schon mal Klassensprecher und so. Jawohl. Für einen Kinderspielplatz Unterschriften gesammelt als 12-, 13-Jähriger. Also solche Dinge habe ich schon gemacht. Aber das war jetzt nicht von vornherein, dass ich da in die Politik gehe. Und so kam das halt dann, Stadtratsliste. Dann bin ich 95 Ortssprecher geworden. 96 dann in den Stadtrat gewählt worden. Und so kam halt die politische Karriere in Anführungszeichen zustande. Dann war ich irgendwann auch Bezirksrat im Bezirk Mittelfranken. Und wie dann meine Vorgängerin Christa Matschl aufgehört hat, dann habe ich mir halt überlegt, machst du den Sprung und versuchst für München zu kandidieren. Hab das zu keinem Tage bis heute bereut. Für mich ist das auch ein Privileg und ich gehe das schon ab mit einer gewissen Überzeugung an, um für die Menschen im Landkreis einfach da zu sein und versuchen, ihnen in verschiedensten Lebensfeldern zu helfen.
Das heißt, es ist quasi wirklich Schritt für Schritt. Guck mal, erst kam das eine, dann kam das nächste. Es war jetzt nie der Plan da, dass du jetzt gesagt hast, ich will jetzt das Ganze berufsmäßig machen, weil du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich.
Genau. Ich habe ja drei Berufe erlernt, also Feinzerspannungsmechaniker bei der Firma Schaeffler. Parallel dazu dann habe ich einen staatlich geprüften Landwirt gemacht, habe einen Bauernhof daheim, den ich in den Nebenerwerb führe und dann noch staatlich geprüfter Forstwirt. Habe in allen drei Berufen gearbeitet und so kam halt eins zum anderen dann.
Und den Bauernhof hast du ja von deinen Eltern übernommen, ne? Den gibt es auch jetzt noch, oder?
Den gibt es noch, da machen meine Söhne auch mit, die Sau im Nebenerwerb, aber den gibt es noch und ich habe ihn halt so gesteuert, dass ich eigentlich nicht mehr so viel dort machen kann, deswegen müssen wir das anders steuern. Aber ich bin nach wie vor der Landwirt und betreibe den Bauernhof noch.
Man, es ist ja zeitlich sonst auch ein wenig schwierig, glaube ich, ne? Weil wie schaut da deine Wochen aus? Wie viele Stunden hast du am Zettel? Überwachst du das oder kann man das gar nicht sagen?
Kann man nicht. Du bist ja immer im Einsatz. Das heißt, du bist auch selbst, wenn, also es ist ein Trugschluss, dass man sagt, du gehst jetzt irgendwo hin, privat, ob es in einem Lokal ist oder zum Fest oder irgendwo, selbst am Sportplatz kommen die Leute her, jetzt bist du schon da, jetzt habe ich das und jenes Problem, kannst nicht helfen, da kannst du jetzt nicht den Stecker ziehen und sagen, jetzt heute bin ich privat da. Also,
kannst schon, wirst halt nicht gewählt dann, ne?
Ja, du wirst nicht gewählt und das ist aber auch nicht meine Haltung von Politik, entweder gescheit oder gar nicht.
Das ist tatsächlich auch eine andere interessante Frage. Was muss man denn mitbringen, um in die Politik oder so in Richtung Landtag zu kommen? Was braucht's denn eigentlich dazu? Wie wird man da gewählt? Das war eine Frage, die kam 3-4 Mal tatsächlich. Also wir haben Nachwuchs, die haben Interesse, so ist nicht. Was muss man mitbringen?
Es ist auch gut so, dass die jungen Leute Interesse haben. Und der Landtag, also das insgesamt die Legislative, das heißt die gewählten Abgeordneten, sollen ja das Spiegelbild der gesamten Bevölkerung sein. Also da gibt es jetzt nicht, dass man sagt, das müssen unbedingt nur Juristen sein, das müssen nur Verwaltungsleute sein. Ich würde mir wünschen, es wären noch mehr Handwerker im Landtag. Es soll eigentlich die gesamte Bevölkerung abbilden. Und da ist es natürlich schon gut, wenn ich eine gewisse Ausbildung gemacht habe und das mitbringen kann, eine gewisse Erfahrung. Aber es tut auch gut, wenn ein paar Junge dabei sind, die von ganz außen, von ganz anderen Seiten auch kommen. Die bringen dann auch immer eine andere Meinung mit rein. Bloß wenn es überhand nimmt, wie in Berlin, dass zu viele drin sind, die noch nicht so richtig aus dem Leben kommen und Verantwortung gehabt haben, dann wird es schon etwas auch schwierig. Also wir brauchen eine gute Mischung.
Kriegt man die hin, wenn es den Berufspolitiker gibt? Weil ich glaube zumindest, das war eine andere Frage vor allem, der halt wissen wollte in die Richtung, naja, es ist ja schwierig, da hochzukommen, weil man muss ja durch etliche Instanzen durch. Man braucht ja auch viel, erst einmal am Anfang ist ja Freizeit, Ehrenamt und so weiter. Und das kann ja auch nicht jeder. Und jetzt hast du Handwerker angesprochen. Ich glaube jetzt nicht, dass das dann auch noch so einfach und vereinbar ist, dann nur dazu mit Familie und dem ganzen Erbern. Kann das ja jeder wirklich?
Es muss schon ein wenig eine Berufung sein für jemanden, der das auch wirklich will. Einen kleinen Fingerzeig gegen unser System sei erlaubt. Ich würde mir wünschen, so wie man, wenn man aus der Verwaltung kommt und nicht mehr gewählt wird, eine gewisse Absicherung hat, dass man seinen Job wieder bekommt, müsste man auch uns was überlegen für Selbstständige, so wie es ich bin, wenn man nicht mehr gewählt wird, dass du dann da auch vom Staat wie ja immer in Anführungszeichen,
dass du da Übergangszeit oder irgendwas, ne?
Ja, wenn ja Übergangszeit gibt's, aber trotzdem, wenn ich jetzt selbstständig bin und fahre meine Firma komplett runter,
ja,
dann sind die Kunden weg, um das wieder aufzubauen, oder ich muss Leute entlassen, je nachdem. Wir haben hier verschiedene Kollegen, die also vom Kaminkehrermeister, der Leute entlassen musste, wie er dann wieder einmal gewählt wurde und wieder selber oder umgekehrt, hat die Firma auch der eine oder andere runtergefahren und dann ist er einmal gewählt worden, dann muss er erst schauen, wie er seine Existenz wieder aufbaut.
Oh, das ist ja unter Umständen lang passiert. Bin ja selber selbstständig und das dauert ewig, bis du Kunden aufbaust, Beziehungen aufbaust. Und
deswegen werbe ich ein wenig um Verständnis, dass der eine oder andere sagt, bei mir so, da war eine kleine Firma, wo ich dann auf Sparflamme weiterlaufen lasse noch, wo ich gesagt habe, ich muss auch gewisse Absicherung für mich auch haben und für meine Familie.
Aber was hast Verständnis? Wer hat noch was dagegen, dass du das nur im Nebenerwerb machst?
Naja, da gibt schon Leute, die sagen, ja, der ist doch jetzt Vollblutpolitiker, wird doch gut bezahlt, warum muss jetzt der noch seinen Bauernhof und seine kleine Firma da betreiben? Solche Aussagen gibt es dann schon. Aber da werbe ich einfach darum, dass man sagen, also es ist auch eine gewisse Freiheit. Ich will auch nicht um jeden Preis für alles die Hand heben müssen im Landtag, weil ich dann Angst haben muss, ich werde einmal gewählt. Also man muss da auch, also das ist nicht einfach, was ich jetzt so sage, aber das glaube ich, das ist schon wichtig, eine gewisse Unabhängigkeit auch dann da zum Ausdruck zu bringen.
Das ist natürlich dann, wenn man schon sagt, Unabhängigkeit und sowas, führt das zu einer Frage, die kam jetzt nicht allzu oft, aber sie war zumindest das ein oder andere Mal da, wenn es um die aktuellen Entwicklungen tatsächlich geht. Na, wenn man sagt, na gut, freie Wähler, das ist ja so ein Stichwort, das hat man jetzt ja auch gehört, und das Thema so in die Richtung AfD, mit denen arbeitet man nicht zusammen und sowas, was man halt so hört. Hast du zu den zwei Punkten eine Meinung, wo du dann sagst, das kann man so oder so nicht machen, oder wie sollte man denn damit umgehen? Gerade jetzt mit den Themen, weil was ja, glaube ich, gar nicht geht, ist, dass dann alle sich komplett vereinigen, nur dass man nichts mit den einen dann zu tun hat. Also hat man einen riesen Block und dann passiert ja auch schon wieder nichts mehr. Oder ist das doch anders?
Also das ist ein Problem, das wir haben. Man sieht, AfD ist ja mittlerweile in allen Ländern oder fast, ja, glaube ich, in allen vertreten und auch im Bundestag. Mittlerweile haben sie auch schon einen Landrat. Wir haben ja auch im Kreistag bei uns AfD sitzen und im Stadtrat. Nur es sollte halt nicht so sein, dass die irgendeinen Takt vorgeben, dass die Anträge vorgeben, wo wir dann die bürgerlichen Parteien, nenne ich es einmal so, ob Rot, Grün oder Schwarz, wir denen dann folgen, weil da halt dann trotzdem bei der AfD einfach Interessen da sind, die ich nie mittragen kann im Hintergrund. Mhm. Also alles, was das Thema damit mit Ausländer, so wie die damit umgehen, also das ist nicht unsere Welt und da wollen wir auch nichts damit zu tun haben.
Hast aber dann trotzdem, dass man es auch nicht komplett ablehnt oder dass man sagt, na, wir machen wirklich gar nichts damit?
Naja, die sind ja gewählt, also die sitzen ja bei uns auch im Landtag oder wie gesagt im Kreistag, in der Stadtrat und ich kann ja nicht verhindern, ob die jetzt dagegen oder dafür stimmen, jetzt sagen wir mal CSU oder die SPD im Stadtrat stellt einen Antrag oder im Landtag und wir sind der Führung, die stimmen da mit. Da kannst du ja nicht sagen, jetzt ist die Abstimmung nichtig, das geht ja nicht. Aber den Takt vorzugeben, dass wir mit denen jetzt dann da Vereinbarungen und so weiter treffen, das machen wir nicht.
Alles klar. Jetzt haben wir tatsächlich ja schon fast, also ja, 26 Minuten sind wir schon ungefähr. Ich habe noch ein bisschen was dabei im Sinne von schnellen Antworten. Ich weiß jetzt nicht, ob du einen Fragenhagel kennst. Das ist ja so ein Ding, wo man, es wird oftmals im politischen Rahmen gemacht, dass man halt einfach sagt, kurze Antworten, weil ihr in der Politik seid jetzt nicht dafür bekannt, dass man kurze Antworten kriegt. Aber wollen wir es einmal probieren. Das sind da so kurze Fragen, die gehen ein wenig so über Franken, über so ein paar Themen. Ab irgendwas haben wir schon gehabt, aber wo man wirklich versucht, bloß eine Antwort in kurzer Zeit zu kriegen. Wollen wir es machen?
Ja.
Gut, da haben wir nämlich zum Beispiel das Thema Steuern rauf oder runter?
Runter.
Verbrenner verbieten oder nicht?
Nicht.
Heizungsgesetz, ja, nein?
Ja, aber mit handwerklich praktischer Ausrichtung.
Okay. Direktmandat oder Listenmandat?
Direktmandat.
Miteinander oder gegeneinander?
Miteinander.
Dein Lieblingsort im Wahlkreis?
Meine Heimat, also Burgstall.
Aha. Markus Söder ist für mich?
Eine Respektsperson und derjenige, der das Land sehr gut lenkt.
Lieber auf die Wiesen oder Karneval?
Auf die Wiesen.
Fränkisches Bier oder fränkischen Wein?
Ja.
Sehr gut. Kleber oder Cannabis?
Lehne ich beides ab.
Hunde oder Katzen?
Mag ich beides.
Dann SPD, FDP oder Grüne?
Müssen wir uns arrangieren, aber ja.
Berlin oder München?
München.
Markus Lanz oder Maischberger?
Ist nicht meine Welt.
Und das letzte, Bus oder Bahn?
Bahn fahre ich gern.
Okay, interessant. Fränkisches Bier und Wein. Das heißt, du bist ein kulinarischer Typ.
Ja. Und, ich trinke gerne Bier, aber ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein.
Und auf der Wiesn gehst du das Jahr?
Ja.
Ja, das ist natürlich jetzt so, wenn das rauskommt, dann ist die Wiesn schon gewesen, glaube ich. Das heißt also, du wirst dann gewesen sein und dann gibt's natürlich die wunderschöne Maßbier. Oder sagst, na, da gibt's dann eher was anderes?
Nein, ich glaube, durch den Wahlkampf kann ich ja nicht so oft, wo ich eigentlich hin sollte, auch durch meine Arbeit, aber ich trinke schon gerne dann einmal ein Maßbier auf der Wiesn.
Hat der Markus Söder wirklich alkoholfreies Bier auf all seinen Auftritten drin?
Ich habe es noch nicht probiert.
Naja, weil ich meine, das ist ja auch so ein Grad, ne? Man muss ja trotzdem dann kamerapräsent bleiben, man darf es jetzt auch nicht gehen lassen und sowas, aber wenn es halt schmeckt, ne?
Ja, aber also wenn ich nicht Auto fahren muss, ein, zweimal das Bier, deswegen kann ich schon noch vor die Kamera, so ist es nicht.
Oh, kann man in Bayern den Satz bringen, wenn ich nicht Auto fahren muss und Maß Bier in einem Satz, geht es? Man erinnert sich ja dunkel, ne?
Ja, ja. Ja, also wenn ich nicht Auto fahren muss, kann ich doch ein Maß Bier trinken und bin trotzdem noch voll zulassungsfähig. Also ich nehme für mich in Anspruch.
Und dann fährst du mit dem ICE. Ach nee, du hast nur ein Büro. Du hast keine Wohnung in München dann, sondern doch, ein Büro.
Ich habe eine Wohnung in München direkt am Land auch, weil das gar nicht anders geht. Wir sind ja so viel, also bis oft nachts haben wir Sitzungen und früh geht es dann schon wieder los.
Ach, okay. Das heißt also, die Wohnung könntest du bei der Wiesn wunderbar benutzen dann eigentlich, oder?
Ja.
Tja, sehr, sehr schön. Du hast Lieblingsort im Wahlkreis. Was macht denn dann dein Heimatort aus? Was ist da das, wo man sagt, da muss man unbedingt hin und das muss man gesehen haben?
Das ist meine Feuerwehr, der Zusammenhalt im Dorf. Wir versuchen da schon über die Feuerwehr, ist unser einziger großer Verein hier, dass wir da die Leute an uns binden, auch Bürger, die zu uns herziehen und so weiter, dass wir die integrieren. Und ich glaube, das gelingt ganz gut in Burgstall.
Bist du ja nach wie vor auch, glaube ich, Ehrenpräsident, kann das sein? Nee, oder
Ehrenkommandant.
Irgendwie? Ehrenkommandant, jawohl. Mhm. Das heißt also quasi repräsentativ unterwegs.
Ja, im Hintergrund helfe dann schon, wenn es Fragen gibt oder mal was zu machen, dass ich sage, hey, ich bin ja noch aktiver Feuerwehrer. Also das heißt, wenn ich daheim bin und ein Einsatz kommt, dann rücke ich auch mit aus.
Okay, das heißt wirklich aktiv dann auch noch mit dabei. Ja. Respekt, cool. Du bist aber dann auch noch andersweitig tätig und zumindest, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber laut Webseiten bist du auch noch in der forensischen Psychiatrie Erlangen mit unterwegs. Was machst du denn da?
Das ist Kraftamtes. Also aus der Staatsregierung muss in jedem Landkreis beziehungsweise da wo Einrichtungen sind, das einmal ist JVA. Wir haben also, ich bin für das Gefängnis in Erlangen verantwortlich.
Das wäre die nächste Frage tatsächlich gewesen. Ja.
Und für die Forensik, also im Bezirkskrankenhaus. Und da bin ich auch der Vorsitzende von der politischen Ebene her. Da ist einmal Staatsregierung, da bin's ich. Und dann ist es von der größten Oppositionspartei, in dem Fall die Grünen, der Herr Zwanziger. Wir beide vertreten da den Landtag. Also wenn Fragen an zu uns sind oder wenn irgendwas aufkommt, dann...
Direktes Sprachrohr sozusagen.
Genau.
Und wie vereinnahmend sind diese Dinge dann auch noch? Oder passiert da relativ selten was?
Da passiert selten was. Also wir haben mal den direkten Kontakt zu den Direktoren oder zum Professor im Klinikum. Und wir tagen zweimal im Jahr. Also das ist jetzt nicht so spektakulär.
Also das
ist auch die Liste so groß. Wenn Insassen nochmal ein Problem hätten, dann muss man das einmal, macht man dann auch.
Dann relativiert es natürlich die große Liste, ne, an Dingen, die man sonst noch so macht und Ämtern und sowas, wenn man sich dann zweimal tagt. Aber es ist ja trotzdem Verantwortung, die mit dazukommt, ne?
Ja.
Jetzt bist du natürlich gebürtiger Erlangen und zum Abschluss habe ich nur ein paar Fakten über Erlangen dabei, die ich einfach wahnsinnig interessant fand, weil mir wurden ja gehört tatsächlich im ganzen Landkreis und weit drüber hinaus. Ich habe jetzt gestern nochmal nachgeschaut, wir sind in München, in Würzburg, in Bayreuth, Bamberg, Regensburg, alles dabei. Wusstest du, dass in Erlangen das größte Wohngebäude Bayerns steht?
Ja.
Warst selber schon mal drin?
Ja.
Warum?
Der lange Johann.
Ja, genau, richtig. Hast du als Student drin gewohnt?
Nein, ich wohne seit ewig auf meinem Hof, also seit Geburt an, aber ich habe da mal jemanden besucht. Aber es ist schon, glaube ich, 40 Jahre her.
Es steht immer noch, weil es gibt 45 Jahre lang jetzt schon, ne? Tatsächlich.
Ja.
Der hat über 380 Wohnungen. Ich fand das wahnsinnig spannend, weil, ja, Erlangen hätte ich jetzt nicht irgendwie für die Stadt selber gedacht, dass da ein größtes Gebäude steht. Und wir hatten tatsächlich auch früher mal was quer durch die Stadt gefahren ist, und zwar die Dampflok. Was du das Arno, die Seekuh übrigens.
Die Seekuh kenne ich schon noch, meine Anfänge in der politischen Zeit noch da und die Diskussionen damit, das habe ich schon noch gekannt. Und wir hatten ja von Herzogenaurach auch die Bahnlinie nach Erlangen. Also wie ich das Lernen angefangen habe, 81 damals, ich glaube 81, 82 wurde die Bahn dann aufgelassen, also eingestellt.
Und das Interessante ist, 2016, also Stadt-Umland-Bahn ist ja wieder so ein Ding, das fährt ja teilweise die Strecke oder soll sie vielleicht fahren oder auch nicht, ist ja so ein Diskussionspunkt. Wie stehst denn du zu der Stub, zur Stadt-Umland-Bahn? Oder gibt es einen Stand, den du auch sagen dürfst?
Ja, die Stadt-Umland-Bahn, wir bemühen uns ja drum, jetzt müssen wir mal sehen, wie das jetzt dann mit Planfeststellung und so weiter, wie es weitergeht. Es sollen ja auch noch Bürgerentscheide dazu geführt werden. Mhm. Wir brauchen natürlich schon für die Zukunft alle möglichen Mittel, um die Leute in Anführungszeichen von A nach B zu bringen. Und da ist ja gut, wenn wir auch ein schienengebundenes System haben.
Momentan ist der 209er Bus, ne? Der ja so weite Strecken abdeckt, Richtung Greffenberg raus, Eggenthal, Eschenau.
möchte da für unseren Landkreis sprechen. Wir haben eines der besten Bussysteme in Bayern vom Landkreis her. Wir geben da 7 Millionen Euro aus im Jahr, was wir, also wir haben da wirklich Busse, die durch den ganzen Landkreis im Prinzip in jede Gemeinde, also du kannst von Nürnberg bis nach Festenbergsfreiburg mit Bus fahren. Früh schon bei Zeiten, dass du zum Arbeiten auffährst oder wenn du zum Studieren nach Nürnberg musst oder in die Schule, genau in die Gegenrichtung.
Aber so eine Stadt-Umlandbahn, weil du gesagt hast, du bist Schienenfreund, würde die dann nochmal was verbessern?
Ja, sicherlich ist das nochmal eine Ergänzung, wenngleich wie unsere großen Firmen, Adidas, Puma und so weiter, die ja teilweise sogar selber Busse fahren lassen nach Nürnberg, weil sie sagen, das geht noch schneller. Das muss man jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Was macht denn Walter Nussel dann, wenn er mal Feierabend hat? Also das heißt, entweder in München oder in Erlangen oder sonst wo. Wenn du jetzt dann fertig bist mit der Arbeit, was genehmigst du dir?
Dann, wenn es passt, genehmige ich mir schon mal ein Bierchen oder ich setze mich halt einfach einmal hin und versuche runterzufahren. Einfach gern daheim auch bei mir auf die Terrasse oder im Obstgarten, wo ich da mal Rückzug habe, wo ich mich einfach einmal dann der Natur widme und dann auf ganz andere Gedanken versucht zu kommen. Und wenn ich dann einmal am Wochenende ein bisschen Zeit habe, gehe ich gerne in den Wald und genieße dort die Natur.
Das heißt, nicht nur als beruflicher, forstwirtschaftlicher Funktion, sondern einfach auch spazieren gehen und einfach mal genießen, schauen, gucken.
Also ich habe den Satz schon mal geprägt für mich selber, der Wald ist auch mein Leben. Also das ist ein Teil von meinem Leben beruflich gewesen, aber natürlich auch von der inneren Überzeugung, wo ich sage, vom Wald kann man sehr viel lernen, auch für die Gesellschaft, vom Zusammenwirken. Also der zeigt doch auch mal Grenzen auf, was man nicht machen sollte. Und umgekehrt sollte man auch die Natur besser beobachten und daraus sollten wir dann auch Schlüsse ziehen.
Das ist interessant, dass du tatsächlich so aufhörst, weil so als Schlussfrage haue ich eigentlich immer raus und sage, Mensch, jeder, der jetzt zugehört hat, was sollte er denn mitnehmen? Kann das sein, dass das in die Richtung geht, mehr Naturverbundenheit, mehr Wald? Oder was würdest du jetzt den Leuten sagen, was sollten sie jetzt noch mitnehmen, wenn es jetzt dann gleich zu Ende ist, die Folge? Gibt es da was?
Ja, dass man schon versucht, eben gerade mal also auf die Natur, wenn man sich im Wald, wenn man da mit offenen Augen das betrachtet, wie sind die Abläufe, da geht es ja nicht, wenn ich was pflanze, nach einem Jahr habe ich schon das zu ernten, sondern das ist ja langfristig über Generationen gedacht und einfach das einmal so wirken lassen und das dann in Entscheidungen, das würde ich mir auch wünschen bei Vorständen in großen Firmen und so weiter, dass sie sich mehr damit beschäftigen. Ich glaube, das ist wirklich dann auch gelebte Nachhaltigkeit, selbst in der Industrie.
Ist dann die politische Wirkungszeit mancher Ämter zu kurz, um auf die Langfristigkeit zu denken?
Ja, das ist, wir haben Zyklen, das ist auch ganz gut so. Und da muss man sich wieder der Wahl stellen. Da muss ich es ja selber auch auf den Prüfstand stellen. Ist man noch fit genug? Will man das noch? Kann man das noch? Hat man auch noch die Kraft, da was anzupacken? Zu kurz kann man das nicht sagen. Natürlich, mancher einer meint, der muss nie aufhören. Andere sagen, ihnen reicht schon nach einer, also ich kenne auch Gemeindestadträte, die dann sagen, so, wenn man es nicht vorgestellt, also das gibt ja alles. Aber die Vielseitigkeit macht es aus.
Hast du dann viele repräsentative Dinge, viele Bürodinge, viele Sitzungen und sowas? Das ist dann der Alltag wahrscheinlich, gell?
Das ist der Alltag, natürlich auch gerade durch diesen Job, Bürokratieabbau in allen Lebensbereichen. Und da wirst du schon gefordert, dass du jetzt sagst, ob das von Aschaffenburg bis Passau, Berchtesgaden bis Augsburg, Allgäu, überall gibt es Probleme. Und da versuche ich halt dann mein Bestes zu geben. Und wie eingangs schon gesagt, ist es wert für Bayern zu kämpfen und für die Bevölkerung da zu sein.
Und gibt es dann was du dir anders vorgestellt hättest beim Job, jetzt rückblickend betrachtet?
Ich habe nie gedacht, dass ich einmal, ich war schon wirklich glücklich und froh, dass ich überhaupt Abgeordneter sein darf im Bayerischen Landtag, der staatsregierenden Partei. Aber dass ich dann einmal eine herausragende Position habe, das hätte ich nie gedacht. Also das war für mich, und man merkt, die Bürokratie mittlerweile bekommt ja immer mehr Gewicht, wo die Leute die Probleme sehen.
Ja. Und
da hoffe ich, dass ich, wenn ich wieder gewählt werden sollte, dass ich da weiterhin natürlich mithelfen kann, dass wir da einiges korrigieren oder neu aufsetzen.
Und letzte Sache, weil du sagst, die Leute sehen das so als Problem. Hast du dann das Gefühl, dass das nicht das Einzige ist oder dass die Gesellschaft generell ein bisschen unentspannter wird? Oder hat sich da gar nichts verändert, sondern das ist einfach, jede Zeit hat ihr's? Oder wie erlebst du das? Hat sich diese oder täuscht der Eindruck? Das war nämlich auch eine letzte Frage, die ich jetzt da gerade noch mal gesehen habe. Und wenn du sagst, dass die Leute Bürokratie nicht mögen, sind die Leute unentspannter geworden oder hat sich da nichts getan?
Ich bin jetzt so unentspannter. Das Problem ist, dass der Wohlstand, wie wir den aufgebaut haben über Jahrzehnte, das war bis zu einem gewissen Punkt, ich sag mal bis vor 15, 20 Jahren, war das ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber irgendwann kam jetzt in den letzten 10 Jahren der Punkt, wo das überhand nimmt. Wo wir meinen, alles regeln zu müssen, damit nichts passiert oder warum auch immer, kommt sofort Angst getrieben. Also das muss noch gemacht werden, jenes muss noch gemacht werden. Und da ist die Unentspanntheit schon da von den handelnden Personen. Also da müssen wir einfach versuchen, das in die Köpfe zu bringen, wie ich es vorhin gesagt habe, dass wir wieder mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung den Menschen übertragen und nicht meinen, der Staat muss alles regeln.
Schönes Schlusswort. Ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Sonntag. Wahrscheinlich jetzt Frühstück auch schon rum. Walter, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und jetzt natürlich Daumen drücken, viel Erfolg und einen schönen Sonntag.
Dankeschön.